SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zu Platz 3 der Bestenliste. Michaela Kohlhaas heißt Heike Geislers neuer Roman. Und der Titel erinnert nicht zufällig an Heinrich von Kleists berühmte Novelle. 1810 erschien Kleists Text im ersten Band seiner Erzählungen. Es geht, wir alle kennen die Geschichte, um den Rosshändler Kohlhaas, dessen Rechtsgefühl ihn schließlich zu Mörder und Räuber macht. Dennis Scheck, was verbindet die Michaela Kohlhaas von Heike Geisler mit dem historischen Vorbild und was unterscheidet die Figuren?
Dieser Titel ist natürlich ein Titel wie ein Paukenschlag. Das ist ja schon mal eine verdammt originelle Idee, einen Roman Michaela Kohlhaas zu nennen. Und wir denken, naja, jetzt wissen wir schon, wie das Spiel geht. Es geht um eine feministische Überschreibung, Übermalung, könnte man sagen, von Heinrich von Kleists Novelle. Ganz so ist es aber nicht. Dieser Rosshändler Michael Kohlhaas, der wird uns bei Kleist ja vorgestellt mit der Formulierung, er sei einer der rechtschaffensten, zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit gewesen. Und das ist vermutlich der Grund, warum wir auch nach über 200 Jahren noch diese Novelle von Heinrich von Kleist immer wieder neu begeistert lesen und völlig anders interpretieren. Für die einen ist der Michael Kohlhaas im Grunde das Vorbild für die RAF-Terroristen gewesen. Für die anderen ist es ein Freiheitskämpfer. Che Guevara steht im Raum oder irgend sowas. Was jetzt die Heike Geisler in Michaela Kohlhaas unternimmt, ist, uns eine Figur vorzuführen, die stellvertretende Leiterin eines Friedhofs, also wenig glamourös kann man sagen, also eine kleine städtische Beamtin, die aber, genau wie Kleist Michael Kohlhaas, ein empfindliches Gerechtigkeitsgefühl, ein Rechtsempfinden hat, das gestört wird. So gestört wird, dass sie schon in vorangeschrittener Lebenszeit ihre bürgerliche Existenz aufkündigt und im Grunde so wie Kleist Michael Kohlhaas einen Kampf mit ihrer Mitwelt aufnimmt, um ihr Rechtsempfinden zu befriedigen. Und wie das ausgeht, das kann man ziemlich atemlos an diesem wirklich nicht leicht zu lesenden Text. Das ist ein Text, der große Forderungen an seine Leserinnen und Leser stellt, die aber in meinen Augen reich belohnt werden. Das muss man also selber herausfinden, indem man das Buch liest.
Trotzdem ganz kurz vorneweg, bevor wir auch eine kleine Passage hören. Wie muss man sich das vorstellen? Also was macht diese Michaela Kohlhaas? Auf welche Weise führt sie ihr Gefecht da auf?
Und sie vor wird allem zur gesellschaftlichen Aussteigerin, zur Obdachlosen. Sie entzieht sich allen bürgerlichen Zwängen bis hin, dass sie sich nicht mehr wäscht. Die fängt natürlich dann auch an, ordentlich zu stinken. Und in dieser Outsider-Position wird sie im Grunde, und das ist sehr interessant, eigentlich gar nicht so sehr zu einem Terroristen oder zu jemandem, der eben den bewaffneten Widerstand sucht, wenn sie auch einmal ein Holzschwert in die Hand nimmt, sondern eigentlich eher so eine Art Schalkfigur, so eine Art Till Eulenspiegel, der den brav funktionierenden Bürgermenschen den Spiegel vorhält.
Aus welcher Perspektive wird der Roman erzählt?
Es gibt eine Erzählerin, die engste Freundin dieser Figur, Michaela Kohlhaas, mit unglaublichem Wohlwollen begegnet, sich gleichzeitig dann aber Vorwürfe macht, warum sie nicht eingegriffen hat, Handlungsoptionen auszählt. Das ist eine interessante Perspektive, von deren Notwendigkeit ich allerdings bis zum Schluss nicht vollkommen überzeugt bin. Ich hätte mir manchmal gewünscht, Heike Geisler hätte es direkt aus der Perspektive von Michaela Kohlhaas erzählt. Aber das sind Details,
über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen werden. Um jetzt einen Eindruck zu bekommen, wie Michaela Kohlhaas, der neue Roman von Heike Geisler, geschrieben ist, hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch, den Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Im Aufwind, im Hoch, ja, irgendwie ganz angehoben, wirklich. Sie sah nach, ob sie noch auf dem Boden ging. Neue Wanderschuhe, die hatte sie sich gekauft. Die Wanderschuhe der Wirtin waren längst verschlissen und sowieso etwas wie ein unschöner Gruß gewesen. Sie wickelte ein Stück des Tuchstoffs ab, hatte zwei Schleier, einen, der an der rechten Schulter wehte, einen, der sich von der linken Hüfte in den Wind warf und oft zwischen ihre Beine. Sie vergrößerte sich. Sie war ein menschlicher Zugvogel, ohne eine ihr bekannte, einprogrammierte Reiseroute, Reisedauer und Aufenthaltsroutinen. Ihr Grundbrummen, ein Austausch, eine Frage, ein Drang loszuwerden, was sie noch hielt, was sie übervorsichtig gehorsam und klein machte. Die große Frau begann als Haustier und würde ihre Verzahmung bis ans Ende ihres Lebens nicht gänzlich rückgängig gemacht haben, aber sie würde Zahmheit erkennen. Zahme Landschaften, zahme Wolken, zahme Gebäude, zahme Zähne, Worte, zahme Zellen. Sie war in Gedanken und hungrig. Ihr Körper ein Automatismus. Die Enden der Tücher zerfranst und schmutzig. Die Kohlhaas hatte die Geldbörse stets dicht am Leib und vermied Einkäufe, so gut es ging. Man sah sie manchmal wie eine Betrügerin an, aber noch stahl sie kaum. Sie wollte nicht im Kleinen stehlen, wusste aber nicht, wie sie im Großen klauen könnte. Sie hatte da keine Kompetenzen und wünschte sich eine rückwirkende und schnell erreichbare Bildung in diesen Belangen. Wie gern sie eine gewiefte Diebin im großen Stil gewesen wäre. Wie gern sie Kräfte gehabt hätte wie Bagger, Kran oder Naturgewalten. Wie gern sie Städte umsortiert hätte und gegen die Börsen gewettet und einen Stillstand erzeugt, der Atem wäre. Wie gern sie die Lautstärke der Monster herunterdrehen wollte. Gleich wäre sie auf Rache aus und merkte dann, etwas in ihr war schon immer auf Rache ausgewesen. Eine schnaubende, dröhnende Empörung hatte sie schon immer bewohnt und schon immer angespornt zu zürnen, zu wüten, zu kritisieren und das zu bedrängen, was sie und alle, die sie kannte, ohne Unterlass bedrängte. Sie wusste noch, wo auf dem Friedhof jene lagen, die vorrangig an der Bedrängung durch all die sich geschmeidig an Unterlegenen rächenden gestorben waren. Sie hätten an anderen Dingen sterben können. Nicht an Verschuldung, nicht an Selbstmord, nicht an Verkalkung der Arterien und allen möglichen Alterserscheinungen, die den Unterlegenen zugetragen wurden wie einst die Geschenke dem Jesuskind.
Antje Keil las aus Heike Geißlers Roman Michael Kohlhaas.
Man muss auch deutlich anerkennen, dass uns natürlich in diesem Text eine Suada, eine Sprachwucht begegnet, wie sie in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur natürlich auch nicht an jeder Ecke zu haben ist. Das ist schon von Heike Geißler ein furioser Sound.
Ich wollte noch nachtragen, das Buch ist aus dem Surkamp Verlag und Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Anne-Dore Krohn, was bei Kleist ja die widerrechtlich konfiszierten Pferde sind, ist bei Geißler so eine etwas heruntergekommene Kneipe, die von einem Immobilienspekulanten in Besitz genommen wird. Ich habe mich gefragt, wie plausibel ist nun diese erzählerische Fallhöhe im Fall der Michaela Kohlhaas?
Ja, ich habe mich das am Anfang auch gefragt. Ich habe mich sogar am Anfang gefragt, ob es das überhaupt gebraucht hätte, das Buch Michaela Kohlhaas zu nennen, ob es überhaupt das gebraucht hätte, sich an diese berühmte Novelle von Kleist anzulehnen. Und ich habe bestimmt ein Viertel des Buches gebraucht, um mich dann mit diesem Gedanken anzufreunden. Also am Anfang dachte ich auch, warum braucht es das? Würde ja auch ohne gehen. Zumal sie ja immer wieder ganz bewusst in unserer Zeit bleibt. Also diese Michaela Kohlhaas, die hat ihr Handy dabei, die bleibt mit der Ich-Erzählerin in Kontakt über Chats und so weiter. Es ist aber eben eine sehr freie Überschreibung des Ganzen. Und dieses Längliche, was mich am Anfang noch so ein bisschen gestört hat, das kommt dann immer mehr in diese Suada, die Herr Scheck eben benannt hat. Also es hat wirklich so einen ganz eigenen hohen Ton. Wir haben es eben ja so ein bisschen anklingen hören. Und man kann sich da so richtig hineinwerfen, finde ich, in diesen hohen Ton und geht dann mehr und mehr mit ihr, wie sie immer weiter sich sozusagen entzähmt. Also es wird einmal auch so genannt, es ist die Geschichte einer Entzähmung. Sie versucht, alle Kontexte abzulegen. Sie geht hinaus in die Welt und wird eben obdachlos, zieht dann später mit einem Planwagen rum, haust aber auch zwischenzeitlich in einer Schrebergartensiedlung. Und das Interessante ist, dass sie die ganze Zeit die Umwelt unglaublich provoziert. Also das, was Sie gerade genannt haben, einen Spiegel vorhalten. Die Leute reagieren auf sie oft mit Wut, sogar mit Aggression. Und an einer Stelle heißt es so schön, das Erstaunliche ist eigentlich, dass niemand es ihr nachtut. Also dieser Roman ist eigentlich ein Buch, das uns zeigt, wie irrsinnig unsere Gegenwart ist. Und Michaela Kohlhaas reagiert darauf eben anders als der Kohlhaas bei Kleist, nicht mit Morden oder Feuer legen, sondern sie reagiert eben mit einem radikalen Rückzug aus allem Zivilisatorischen. Und das ist wahnsinnig interessant, was das in der Umwelt auslöst.
Sandra Kegel, wie würden Sie das beurteilen?
Ja, es ist jetzt schon so viel gesagt worden. Die Sprache, natürlich, es ist eine barocke Sprache, es ist eine Suada, die gleichzeitig sich immer wieder im Burlesken bricht. Wir haben von der Erzählerin gesprochen, die Michaela Kohlhaas überhaupt erst ins Werk setzt. Da habe ich meine Zweifel, ob es überhaupt beide gibt, ne? Oder ob das nicht womöglich
das hab ich auch gedacht.
Zwei Seiten einer Figur ist. Vielleicht erfindet sich diese Erzählerin, diese rächende, durch die Welt wandelnde und rächende Figur der Michaela Kohlhaas. Ich finde das extrem schwierig mit der Überschreibung. Das ist überhaupt keine Überschreibung. Das ist eine totale Wegbewegung von Kleist. Es gibt hier keinen Konflikt, wie ihn Michael Kohlhaas hatte mit den Pferden, der sozusagen dem Unrecht widerfahren ist, der historischen Figur, und die dann zu Unrecht selber greift. Und die Frage ist, darf man Unrecht mit Unrecht begleichen? Das ist ja sozusagen der Kernkonflikt bei Kleist. Bei Heike Geißler geht es um was ganz anderes. Und um was geht es? Es ist so schwierig zu fassen, weil sie sich für mein Empfinden auch ein bisschen verhoben hat mit dem Roman. Sie hat sozusagen die ganze Welt. Es ist die ganze Welt. Es ist der Kapitalismus. Es ist der Trumpismus. Es ist die Care-Arbeit. Es sind die Frauen, die unterdrückt werden. Sozusagen diese beiden Frauenfiguren sind sozusagen in der Defensive in einem extrem schwierigen, komplizierten Umfeld, wie Sie gesagt haben. Die Gegenwart ist verrückt. Und was machen diese beiden Frauen? Michaela Kohlhaas zieht sich zurück. Es ist eben keine Rache, es ist keine Revolution. Genau wie Sie gesagt haben, sie entzieht sich allem. Sogar in der Talkshow entzieht sie sich dem Moderator. Sie spielt nicht mehr mit. Das ist die Provokation, die diese Figur umweht. Und was macht die Erzählerin? Ja, mal ist sie dabei, mal ist sie nicht dabei. Mal hat sie ein schlechtes Gewissen, mal will sie mit der Michaela Kohlhaas sozusagen rausgehen und Revolution machen. Dann sind aber ihre Kinder und irgendwie der Fußballclub von ihrem jüngeren Sohn, wo sie Blaubeermuffins backen muss, dann doch wichtiger.
Das Problem ist ja, läuft sich das tot?
Nein, nein. Also ich glaube, wir müssen jetzt sehr präzise analysieren. Der Kleist hat ja diese Geschichte nicht erfunden, sondern Kleist hat die Geschichte des Michael Kohlhaas in einer lateinischen Dorfchronik gefunden und in seine Zeit transponiert. Aber der Michael Kohlhaas in Kleists Novelle, anders als der historische Michael Kohlhaas, dem geschieht Unrecht durch einen Junker, diesen Herrn von Tronka. Und der fällt darauf hin in ein Rechtsmodell zurück, das inzwischen zur Lebenszeit des historischen Michael Kohlhaas als überholt gilt. Der führt nämlich eine Fehde, was im Mittelalter ganz gang und gäbe gewesen wäre. Beide sind fehdefähig. Das ist eine Rechtsform, wie man solche Händel austragen kann. Mit Gewalt und mit Brandschatzen und so weiter. Aber alles völlig legitim. Nur hat sich eben, mutatis mutandis, die Gegenwart des Michael Kohlhaas inzwischen in eine andere Rechtsnorm begeben, sodass er zum Terroristen wird. Und jetzt, was die Heike Geißler in Michaela Kohlhaas macht, deshalb ist der Roman für mich so interessant. Die sagt, okay, die Gewalt, die geht heute nicht mehr von den Tronkas aus, die unsere Viertel gentrifizieren. Die kann ich nicht mehr personal dingfest machen. Das ist das, was der norwegische Politikwissenschaftler Johan Galtung strukturelle Gewalt nennt. Nämlich die Strukturen, in denen wir leben, in der Tat unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, aber auch das Patriarchat und so weiter, haben Strukturen geschaffen, die so gewalttätig sind, insbesondere gegen die ganz Schwachen, gegen die Armen, gegen die Obdachlosen, dass diese Gewalt nicht mehr bekämpfbar ist. Jedenfalls nicht, außer durch den individuellen Rückzug. So interpretiere ich diesen Roman. Und so hat er mich dann auch durchaus überzeugt, als soziologisch-politische Analyse.
Also ich kann da tatsächlich Herrn Scheck nur zustimmen. Es ist aber immer unter diesem Vorbehalt, dass es wirklich anstrengend zu lesen ist.
Aber die Frage ist doch, ob es funktioniert, ob es wirklich aufgeht.
Ich finde, und es geht total auf. Und zwar geht es schon mit dem letzten Satz auf, der nämlich genau das sozusagen bestätigt. Nichts deutete auf ein Gewaltverbrechen hin. Sie stirbt am Ende, das wird gleich am Anfang verraten, das ist jetzt kein Spoiler. Nichts deutete dann auf ein Gewaltverbrechen hin, aber es hatte stattgefunden. Und das ist genau diese strukturelle...
Moment, dann aber auch noch einmal umblättern und den nächsten Satz zitieren.
Das ist der letzte Satz, nee, Herr Scheck.
Ach so,
dann ist auf der nächsten Seite. Na gut, Es gibt noch auf der letzten Seite den Satz, man wird die Toten nicht los. Aber das ist natürlich der Nachhall. Ob das jetzt der Nachhall ist von der historischen Figur dieses Hans Kohlhaase oder der Nachhall ist von allen Gewaltverbrechen. Und es heißt auch immer wieder, dass sie die Geschichte auf ihren Schultern trägt, dass sie ein Beispiel ist. Und immer wieder wird wiederholt, diese beispielhafte Frau, also es ist wie so ein Refrain, der sich immer wieder durchs Buch zieht, diese beispielhafte Frau, sie ist eben exemplarisch. Und so habe ich dieses Buch gelesen, dass sie immer wieder als Beispiel angeführt wird für sozusagen Verbrechen an der Menschheit. Und eben es wird beschrieben, wo hört der Staat auf, Gerechtigkeit zu schaffen. Und sie zieht eben dagegen zu Felde. Und deswegen ist, glaube ich, die Ich-Erzählerin auch so wichtig, weil sie am Anfang gesagt, sie hätten auf die vielleicht auch verzichten können. Da bin ich eher bei Sandra Kegel. Ich glaube, die Ich-Erzählerin ist so wichtig, weil sie vielleicht die andere Seite dieser Michaela Kohlhaas repräsentiert. Und ob es jetzt das Muffinbacken ist oder ihre Beschwerde darüber, dass immer wieder irgendwelche blöden Schreiben ins Haus kommen, auf die sie reagieren muss, die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter, diese profanen Dinge des Alltags, dafür ist diese Ich-Erzählerin so wichtig, die aber eben diesen Schritt nicht schafft, die so verhaftet ist, die Kinder hat, die gebunden ist, die sich lieber für die Sicherheit entscheidet. An einer Stelle bricht sie dann kurz aus. Es gibt so einen Mini-Roadtrip von dieser Ich-Erzählerin, der sie bis ans Schwarze Meer führt. Aber es ist eigentlich auch nicht wirklich ein Ausbruch. Es ist mehr nur so eine Mini-Auszeit. Deswegen, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch diese Ich-Erzählerin immer wieder dagegen zu schneiden.
Also ich glaube, da funktioniert das, wenn sie diese Momente und diese Szenen hat, wenn sie zum Völkerschlachtdenkmal ausbricht, ne, und dann unter dieser Heldenverehrung dann doch wieder zurück nach Hause fährt. Aber es gibt natürlich Hinweise darauf, woher hier die Gewalt und die Macht kommt. Das ist eben dieser Tronka. Es ist hier ein Galerist. Das ist sozusagen linkes Establishment. Das ist die Figur, die sie hier angreift. Das ist dieses Milieu, das sie kritisiert, das eben dann doch lieber zum Champagner übergeht, statt die Welt zu retten. Die Frage ist nur, wie kann man diese Welt retten? Und wenn Sie von diesem sehr interessanten juristischen Übergang in der Kleist-Novelle erzählen, von dem Recht Auge um Auge, Zahn um Zahn, hin zu einem Rechtssystem, dann ist die Frage, was ist hier der Übergang? Und so richtig kriegt sie ihn nicht zu fassen.
Aber das, glaube ich, macht doch die Genialität dieses Romans in meinen Augen gerade aus, dass viele von uns, zumindest, ich will nicht generalisieren, viele von uns das Gefühl haben, dass wir inzwischen in Verhältnissen leben, die wir juristisch nicht mehr einkriegen. Wir können einen Prozess gegen das, was unser Leben teilweise zur Hölle macht. Wir haben keinen Rechtsadressaten. Unsere Rechtsnorm gibt es nicht her. Gleichzeitig glauben viele von uns, dennoch in unserem Leben von Gewalterfahrungen bestimmt zu werden. Gewalt, die über uns ausgeübt wird, die wir aber gar nicht mehr verorten können. So wie der Kohlhaas herumirrt in seiner Zeit, weil er sozusagen diese alte Rechtsnorm noch internalisiert hat, so wissen wir auch niemanden, dem wir eigentlich unser Leid, Stichwort Klimawandel, ich muss es jetzt nicht alles aufzählen, Gentrifizierung ganzer Städte, beklagen können, sodass wir in Angst leben, in ständiger Angst, wie ein Feldhase auf offenem Feld, über den irgendwelche Habichte und Sperber kreisen.
Wir lassen es jetzt mal so stehen. Es ist ein wichtiges, ein interessantes Buch, aber es gibt doch leichte Dissensen hier. Michaela Kohlhaas, der neue Roman von Heike Geißler, erschienen im Surkamp Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.